Einübung ins Leben. Dazu gehörte auch Neustrukturierung der eigenen Lebensgeschichte. Bis dahin war die eigene Lebensgeschichte unter einem bestimmten negativen, traumatisierenden Perspektive von diesen Menschen gesehen. Und die andere Sichtweise war überhaupt nicht vorhanden oder nicht zugelassen. Aber wenn man so weit gekommen ist und die Traumageschichte abgeschlossen hat, wird man offener zur anderen Perspektive. Vielleicht habe ich, so sagen Sie, vielleicht habe ich meine Vergangenheit zu einseitig interpretiert. Und ich konnte auch meinem Vater, meiner Mutter, Geschwister oder was auch immer, wer auch immer, und solche Erfahrung in einem anderen Licht sehen. Und es gibt meistens eine Alternative. Und das bestätigt sich in den unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Geschwister über so ein Ereignis oder Vater oder Mutter. Zum Beispiel ein Kind würde seinen Vater extrem negativ beschreiben, während ein anderes Kind ziemlich anderen Eindruck von demselben Vater hat. Natürlich ist es möglich, dass der Vater zu einem und zu dem anderen unterschiedliche Behandlung gezeigt hat. Aber unabhängig davon, wenn das auch nicht der Fall ist, sehen die Kinder denselben Vater, Mutter oder jedem, wer dem auch sei, unterschiedlich. Und solche Betrachtungsweise kann möglich werden, wenn man sich von dem Trauma distanziert hat. Das nächste ist Wiederherstellung des Urvertrauens. Wie kann das so schlimm erschütterte Urvertrauen wiederhergestellt werden? Dabei braucht dieser betreffende Mensch wirkliche Erfahrung mit Menschen, die dazu helfen, das Urvertrauen zurückzugewinnen. Echte Freundschaft, echte Unterstützung, echtes Mitgefühl. Sie tragen dazu bei, dass dieser Mensch langsam wieder Vertrauen zurückgewinnt zu Mitmenschen und zu seiner Welt, dass eine gewisse Kalkulierbarkeit oder Berechenbarkeit von Mitmenschen und der Welt und Weltordnung dadurch wieder zu eigen wird. Das bedeutet, es ist eine große Aufgabe, Verantwortung von Mitmenschen, Freunden oder auch Verwandten, Familienmitgliedern, je nachdem, dass einem solchen Menschen so geholfen werden kann, wenn man sich treu, loyal diesen Menschen erweist. Der dritte Punkt ist, Regulationsfähigkeit der Emotion zurückgewinnen. Durch traumatische Erlebnisse oder Erlebnisse wird man emotional sehr labil, weil man ja gar keinen Ort über längere Zeit, gar keine Nische über längere Zeit hatte, in dem man sich sicher fühlen konnte. Daher ist man stimmungsmäßig leicht veränderbar. Wenn irgendetwas Schönes da ist, wird man sich freuen. Wenn aber etwas kritisch wird, wird man ängstlich oder auch wütend. Diese starke Intensität der Emotion stört oft die zwischenmenschliche Beziehung. So etwas kann auch in der Ehebeziehung vorkommen. Und wie ich schon sagte, ich habe ziemlich viel, also Ehegespräche zu führen. Wobei viele von ihnen klagen, wir können uns überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Warum haben sie Kommunikationsstörung? Weil der eine Partner entweder sehr schnell beleidigt ist, gekränkt ist oder wütend wird, sodass kein Gespräch bis zum Ende geführt werden kann auf einer stabilen Ebene. Und es ist nicht so, dass dann dieser eine Partner den anderen nicht liebt. Aber er hat Angst vor der Intensität und die Schwankungen von der Emotion des anderen. Das ist etwas, was auch als Folgeerscheinung von Traumatisierung zustande gekommen ist bei diesen Menschen. Und ganz bewusst muss man daran arbeiten, die emotionale Schwingungen auf einigermaßen normalen Breite zu halten. Das bedeutet, dass man vor allem negative Emotionen wie Ärger oder auch Ängste nicht in Aktionen ausagiert, sondern in Sprache, in Worte begleitet. Das ist eine sehr bekannte Technik. Anstatt dass man Gegenstände zugreift und zupackt und auch an die Wand wirft, soll man sagen, also ich bin wütend. Natürlich gibt es auch Art und Weise, wie man das auch sagt, nicht wahr? Aber man muss natürlich glaubhaft das sagen, aber dabei auch zurückhalten, dass nicht die Aktion, nicht wahr, dabei in Erscheinung tritt. Und so eine verbale Kommunikation, wenn sie gut geübt wird, tritt diese verbale Auseinandersetzung hier stellvertretend der früheren Gewalttat oder Wutausbrüche in Aktion. Auch Ängste. Ängste können einen Menschen irritieren, sodass manches Mal dieser Betreffende eher in Aggression sich äußert, während er eigentlich ängstlich ist. Dann muss man auch lernen, die wirklichen Gefühle zu identifizieren. Was für Gefühle habe ich wirklich? Bin ich eigentlich ängstlich? Dann soll ich diese Angst zum Ausdruck bringen. Ich habe Angst oder ich fürchte mich. Wenn man seine Emotionen genau identifiziert und diese Emotionen auch verbalisiert, das heißt in Worte begleitet und ausdrückt, dann geht diese Energie der Emotion auf oder in den richtigen Kanal, so dass dann psychosomatische Störungen oder Erkrankungen dadurch verschwindet. Denn psychosomatische Erkrankungen oder Störungen kommen zum Ausdruck, weil solche Emotionen nicht verbalisiert worden ist, statt wir sprechen somatisiert worden ist, in körperlichen Beschwerden stellvertretend zum Ausdruck kam. Regulationsfähigkeit der Emotion. Das ist ein wichtiger Schritt bei der Einübung ins Leben. Was aber noch ein sehr interessantes Phänomen ist, ist eine geistliche Erweckung. Es ist also merkwürdig oder wunderbar, wie man auch nennen will. Auf der einen Seite, dass man in seinem Urvertrauen bis zum Grunde erschüttert worden ist, ist eine sehr schmerzliche Erfahrung. Aber auf der anderen Seite kann ein Mensch so geistlich so erweckt werden, es gibt nichts unter der Sonne, an dem man sich festhalten kann. Und etwas, was so standhaft ist, muss bei Gott zu finden sein. Nur bei Gott, nur in der Ewigkeit. So dass hier natürlich unterschiedlicher Übergangsprozess individuell da ist. Man ist oft viel offener über Gott nachzudenken und auch eine Entscheidung zu treffen, über das Leben jetzt nach Gott zu richten. Auch Menschen, die bis dahin auch an Gott geglaubt haben mag, erlebt durch ein traumatisches Erlebnis eine andere Wirklichkeit, die in der auch Gott immer noch transzendental ist oder transzendent ist. Gott ist auch dort, nicht nur in dieser beschränkten Welt, in der ich mich befand, auch glaubensmäßig, sondern in einer anderen Wirklichkeit ist auch Gott immer noch da. Diese Hinwendung, bewusste Hinwendung zu Gott, das kann einem solchen Menschen in einem solchen Zustand auch geschenkt werden. Das ist, was einem Seelsorger, einem Christen eine große Befriedigung darstellt. Wenn ein Mensch durch eine geistliche Erweckung auch so ein traumatisches Erlebnis hinter sich lassen kann und von da mit Gott leben kann. Natürlich ist ein integriertes Leben ein langer Weg. Aber mit einer solchen Grundlage oder Fundament lässt sich ein integriertes Leben gut leben. So, soweit habe ich diesen Unterricht geben wollen und zu einem Abschluss gekommen. Jetzt haben Sie Worte. Wenn Fragen da sind, dann stehe ich gerne Ihnen zur Verfügung. Bitte schön.
Gibt es auch Menschen in Ihrer Behandlung, die nicht über ihr Trauma reden möchten?
Ja, es gibt. Es gibt Menschen, die sehr schwer haben, über das eigene Trauma zu sprechen. Und das ist oftmals nicht nur ein einziges Trauma bei solchen Menschen, sondern Traumata, nicht wahr? Lauter traumatische Erfahrungen. Und so schmerzhaft, dass sie noch nicht bereit sind, darüber zu sprechen. Ich warte, nicht wahr? Und wenn dieser Mensch zu einem späteren Zeitpunkt sich dazu entschließt, darüber zu sprechen, dann mit dieser Motivation lässt sich diese Aufarbeitung am besten geschehen. Nicht? Sonst kann ich nicht mit Gewalt in das Privatleben eines Lebens hineingehen. Das werde ich nicht tun. Davor würde ich mich hüten. Aber sehr wahrscheinlich werde ich einige das Wort ist nicht ganz schön, aber einige Tricks anwenden, um diese Menschen zu motivieren, darüber zu sprechen. Nicht? Ich werde nicht einfach in der ersten Stunde zu ihm sagen, bitte gehen Sie nach Hause, nicht wahr? Und kommen Sie wieder zurück, wenn Sie das wollen. Das werde ich nicht tun. Aber wenn es trotzdem gar nichts geschieht, dann respektiere ich das Schweigen wollen von diesen Menschen. Persönlich? Eine sehr gute Frage. Also solche Frage stellt man nicht oft. Ja, eben. Ja, man muss ja selber aufpassen, dass man darunter nicht zusammenbricht. Ja, ich habe also einen langen Weg hinter mir. Nicht wahr? Und als junger Mensch zuerst mal konnte ich kaum abwarten, dass etwas ganz Aufregendes passiert. Und ich fühlte mich also ganz in meinem Element, wenn irgendetwas ganz Aufregendes passierte in meiner Arbeit. Aber diese Phase ging allmählich vorüber. Ja, dann kam ich in eine weitere Phase, also wo ich unwahrscheinlich unter der Last von anderen Menschen gelitten habe, aber nie zugeben wollte, dass ich darunter leide. Denn diese erste Phase meines Berufslebens ging ja in die zweite Phase weiter, indem ich wollte etwas machen, nicht wahr? Ich würde es auch etwas machen können. Aber die Wirklichkeit ist gar nicht so einfach. Und ich musste zu einem Punkt auch gebracht werden. Nicht ich, sondern Gott. Und ich kam auch zu einem solchen Punkt. Und das war schmerzlich, aber sehr heilsam. Sehr heilsam für mich. Und ich möchte natürlich die Aufgabe, die an mich gestellt ist, gut machen. Aber nicht ich bin ausschlaggebend. Und ich bin dabei, ich bin ganz dabei, aber ich bin nicht der Macher. Das habe ich gelernt, beziehungsweise lernen können. Das war ein Wendepunkt. Dann wurde ich freier und natürlicher. Und konnte ich auch mir eingestehen, wenn irgendetwas einfach für mich nicht möglich ist, anzupacken, es zu sagen, das ist nicht für mich, so abzugrenzen. Das ist mir gelungen. Aber ich muss immer aufpassen, immer noch, dass ich nicht das überziehe. Und was praktisch auch damit geschehen ist, ist, ich habe die Last oder wie man ihn auch nennen soll, meine Arbeitszeit wesentlich reduziert. Und ich übernehme nicht mehr irgendeine Verantwortung, Last oder auch Patienten, als ich glaube, ich nicht mehr kann. Nicht nur das, sondern mit Spielraum. Das habe ich für mich selber so reduzieren können. Und zum anderen, mit diesem Wendepunkt-Erlebnis verbunden. Ich bringe jeden Menschen, der mit mir in Verbindung kommt, vor allem im Gespräch in Verbindung kommt, vor Gott. Für diese Menschen bete ich. Und manches Mal jeden Tag für längere Zeit, manches Mal alle paar Tage, aber ich habe eine Liste von Menschen, bei denen Gebetsanliegen vorliegen. Und ich gehe dann diesem Menschen Person zu Person weiter, um diese Menschen vor Gott zu bringen. Das auf der rechten Seite des Notizbuchs. Auf der linken Seite des Notizbuchs trage ich ein, wenn mein Gebet erhört worden ist, wenn diese Menschen eine Heilung oder eine Hilfe, entscheidende Hilfe geschenkt worden ist. Und das ist auch etwas, was ich hin und wieder erfahren kann, dass nach Jahren ein Mensch plötzlich irgendwo aufkreuzt und mir sagt, es geht mir wieder gut. Und in der ganzen Zeit habe ich mit diesem Menschen kaum etwas zu tun gehabt, nach der Beendigung der Beratung, nicht? Aber dann trage ich ein, Halleluja, oder irgendetwas. Gebet ist erhört oder irgendwas, mache ich Notiz. Und ich bin erstaunt, wie viele Gebete erhört werden. Ich sage nicht, dass es eine Riese ist. Aber wenn Sie das auch machen selber persönlich, werden Sie auch erstaunt sein, wie viele Ihrer Gebete erhört werden. So mache ich das. Bitte schön.
Wie bringen Sie in diese Beratungsgespräche auch in sich auch Gottesgespräch? Oder warten Sie da auf Impulse von den Menschen, mit denen Sie zu tun haben?
Ja, ich warte auf das rechte Moment. Nicht wahr? Bis ich dann mit diesen Menschen über Gott sprechen kann. Und auch dieser Mensch muss nicht wahr, in der Nähe von der geistlichen Erweckung stehen. Sonst würde auch nicht wahr, das Beste, was ein Mensch überhaupt haben kann, von diesem Menschen nicht empfangen werden. Er muss ja auch empfangbereit sein. Nicht? Und so in einer solchen Situation, Atmosphäre, kann jedes Wort, also ins Herz von diesem Gegenüber hineingehen. Das ist auch eine sehr, sehr erfreuliche Erfahrung. Ich wünsche mir, dass solche Stunden viel mehr sein könnten, als wie ich das erlebe. Aber als Geschenk erlebe ich das. Bitte schön.
Welchen Unterschied gibt es im Therapieverlauf zwischen einem Patienten, der Christ ist, und einem noch nicht Christen?
Ja, natürlich mit den Christen ist es viel leichter, nicht wahr, weil ich ja auf derselben Wellenlänge stehe und dasselbe Fundament da ist, nicht? Obwohl auch dabei so Timing da ist, nicht wahr? Dass man genau das wieder aus dem Gotteswort sprechen soll oder lieber warten soll. Nicht? wenn einer nicht Christ ist, der wird zumindest fragend, wenn gewisse Zeit zwischen mir und diesem Menschen vergangen ist und er mich persönlich mehr und mehr kennenlernt. Dann kommt manches Mal solche Frage, ja, was ist bei Ihnen los? Was macht Sie denn aus? Irgendwas ist mit Ihnen los. Dann sage ich, kann es sein, dass ich vielleicht an Gott glaube, an Jesus glaube? Oh, Sie glauben an Jesus? Ja, kann nun so ein Gespräch kann ins Weitere hineingehen. Ja, und so etwas ist mir auch geschenkt worden, dass dann einer zunächst mal einfach aus der Straße kam, aber zu Jesus fand, gläubig geworden ist. Vielleicht passiert es auch irgendwo, wo ich gar keine Ahnung habe, aber nachdem so eine Begegnung nicht mehr zwischen mir und diesem Menschen geschenkt worden ist, dass einer dann bei einem anderen Anlass zum Glauben findet. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Das Wiederherstellen des Urvertrauens, haben Sie vorhin gesagt, dass das möglich ist, das finde ich so erstaunlich.
Ja. Offensichtlich ist es so, dass dabei, vor allem wenn ein Mensch vom Kleinkind an so traumatisiert worden war und das Urvertrauen nie richtig zur Gestaltung gekommen ist, aber jetzt durch diesen durch diese Begegnung mit einem allmählich in dieses Urvertrauen gewinnt, dann laufen zwei Dinge parallel für gewisse Zeit, unter Umständen für lange Zeit, nicht wahr? Dass ein Urvertrauen nach und nach sich vergrößert, aber auch parallel dazu immer noch das alte Misstrauen noch da ist. Das gibt es auch. Aber in diesem Fall, wenn man sich auch als solches erkennt, ich habe jetzt beide, nicht wahr? Dieses Misstrauen kommt aus der Vergangenheit, aber ich lerne Menschen zu vertrauen, nach und nach. Und dann wird man nicht so schnell in das alte Verhaltensmuster zurückfallen. Aber es gibt auch solche Parallel- oder Zwischenstufen auch. Mir sind einige Menschen begegnet, vor allem ein Mensch, bei dem ich absolut keine negative Auswirkung vom traumatischen Erlebnis feststellen kann. So etwas gibt es auch. So einen Menschen. Absolut keinen. Und ich habe diese Menschen, er war nie mein Patient. Aber er ist so offen, über sich selbst zu sprechen, auch mit mir darüber zu sprechen. Ich habe ihn deshalb auch nicht einfach beim Kaffee trinken alleine, sondern persönlich zu mir eingeladen und einige Male intensiv interviewt. Und ich habe absolut nichts an ihm feststellen können. Und er ist ein Mensch, der voller, wie soll ich sagen, Güte, voller Güte ist, barmherzig, freundlich und auch sehr hilfsbereit, auch aktiv in verschiedenen Aktivitäten, vor allem in den christlichen Bereich. Und ich habe kurz seine Biografie oder Geschichte in einem Kapitel meines Buches gewidmet. Also ich will nicht mein Buch jetzt anpreisen. Bitte, missverstehen Sie nicht.
Wenn Sie, das werden wir dann tun.
Ja, gut. Aber sein Name heißt Charles, ein Kanadier. Und er wird Charlie also genannt. Und in diesem Kapitel habe ich seine Geschichte kurz zusammengefasst. Ein erstaunlicher Mann. Ein wirklich erstaunlicher Mann. Und er ist ein Beweis für mich. Was kann für einen Menschen, was kann Gott für einen Menschen tun kann? So eine wunderbare Geschichte. Und ja, ich will nicht darüber sprechen, wenn Sie dann Interesse haben, dann lesen Sie das Buch. Ja. Ja, bitteschön.
Wie viel geben Sie selber von sich preis, wenn Sie am Gedanken
bilden? Ich bin ziemlich frei. Natürlich muss ich wissen, dass ich nicht, wie gesagt, in die so Privatsphäre von diesen Menschen zu stark hineingehe mit meiner eigenen Person. Aber ich bin ziemlich frei. Und wenn so Timing da ist, dann scheue ich nicht, von mir preiszugeben. Und vor allem, wenn einer so eine Vorstellung nicht wahr, von mir hat, ja, dieser Arzt muss nicht wahr, alles beisammen haben, nicht, und so perfekt sein. Das bin ich nicht. Und wenn das eine Hilfe ist für diese Menschen, das zu wissen, gebe ich von mir auch preis. Aber es muss natürlich immer gewisse Vorsicht dabei sein. Ich denke, ja, damit schließen wir ab. Ich danke Ihnen.